Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass wir heute alle hier zusammengekommen sind und gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Ja, Erntedank ist heute. Und Dankbarkeit ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige, wesentliche Eigenschaft, die das Reich Gottes kennt und die wir als Kinder Gottes haben sollen. Und ich möchte mich bei Gerta bedanken für diese tolle Dekoration. Ich finde den wirklich ganz toll. Hat sie ganz super gemacht. Vielen, vielen Dank. Irene hat mir, dann natürlich den Dank an euch beide. Das ist klar. Wirklich sehr schön. Ja, aber ich muss euch leider sagen, es wird heute nicht das Thema sein. Dankbarkeit wird heute nicht das Thema sein. Ich glaube, schon zweimal mindestens über dieses Thema hier gepredigt. Und ich habe gedacht, heute nehme ich was anderes. Und zwar, weil es ja heute noch etwas gibt, was wir feiern. Das hat Miki ja schon gesagt. Wir feiern heute nicht nur Erntedank, sondern wir feiern heute auch den Tag der deutschen Einheit. Und Einheit ist auch ein Thema, das ganz wichtig ist im Reich Gottes. Der 3. Oktober wurde als 1990 als Tag der deutschen Einheit im Einigungsvertrag als gesetzlicher Feiertag bestimmt. Und was wir dort feiern, ist klar, nämlich die deutsche Wiedervereinigung. Einheit, wenn wir uns das jetzt aber mal rein gesellschaftlich angucken, glaube ich, können wir ganz schnell feststellen, dass wir davon noch ein ganzes Stück weit weg sind. Irgendwie scheint unsere Gesellschaft eher sich zu entzweien, als eins zu werden. Das sieht man schon manchmal an diesen Dingern hier. Da gibt's Leute, die sich dran halten, und es gibt Leute, die da ganz krasse Gegner sind. Ihr habt sicherlich mitgekriegt, ist das jetzt anderthalb Wochen her, wo ein so ein 40- oder 50-jähriger Mann in einer Tankstelle einen 20-Jährigen erschossen hat, weil der ihn aufgefordert hat, die Maske zu tragen. Und letzte Woche habe ich so etwas Ähnliches auch wieder gehört, dass irgendwo auch in einem Geschäft jemand verprügelt wurde von einem Kunde, weil der auch gesagt hat, mach doch die Maske auf. Und auch wenn wir uns das Verhältnis zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen angucken, naja, die Ostdeutschen schimpfen über die Westdeutschen und die Westdeutschen schimpfen über die Ostdeutschen. Also scheint das mit der Einheit da noch nicht so ganz so wirklich zu funktionieren. Anders sollte es aber im Reich Gottes sein. Im Reich Gottes ist Einheit ein ganz wesentlicher Punkt der Gemeinde. Und das liegt daran, dass unser Gott ein Gott der Einheit ist. Er ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, und dann nennen wir das Dreieinigkeit. Warum? Weil die drei absolut eins sind. Und Jesus sagt das selber auch. In Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater, wir sind eins. Und wenn es ein gutes Beispiel für Einheit gibt, dann ist das, glaube ich, der Gott der Bibel. Eben Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und alle drei, das können wir feststellen, waren von Anfang an da, waren von Anfang an allem beteiligt. An der Schöpfung des Universums, an der Schöpfung der Erde, aller Tiere, aller Pflanzen und auch an der Schöpfung des Menschen. Und wenn wir die Bibel durchgehen, stellen wir fest, dass auch dort zu aller Zeit, auch wenn immer einer von den dreien in besonderem Fokus steht, doch alle drei in Einigkeit gehandelt haben. Also ein besseres Beispiel gibt es eigentlich gar nicht. Und dann gibt es eine Bibelstelle, die mich immer ganz wieder neu fasst, wenn ich sie lese. Und da geht's auch um Einigkeit. Und das ist das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Dort lesen wir von den Versen 9 bis 11. Ich lese das jetzt aus der Hoffnung für alle. Für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraust hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Denn alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. Sie werden der Welt zeigen, wer ich bin. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, so wie wir eins sind. In diesem Gebet, diesem hohen priesterlichen Gebet, das Gebet, das Jesus kurz vor seiner Leidenszeit spricht, ist es ein Herzensanliegen Jesu, dass die Gemeinde, dass die Kinder Gottes genauso eins sein sollen wie er mit dem Vater. Das ist Jesus sehr wichtig. Sonst würde das hier nicht so stehen. Das ist wirklich ein ganz zentrales Gebet, was wir hier in Johannes 17 finden. Es ist ihm wichtig, dass wir in Einheit leben. Aber was bedeutet denn überhaupt Einheit? Ich glaube, dass wir Einheit manchmal völlig falsch verstehen. Und zwar, dass wir Einheit so verstehen, dass wir immer alles alle gleich machen müssen. Dass wir alles gleiche Vorstellungen haben müssen, die gleiche Art zu leben haben, die gleichen Vorlieben haben, die gleiche Meinung haben. Und unter uns ist das doch oft so, dass wenn du das so machst, wie ich das mache, und wenn du die gleiche Meinung hast wie ich, dann sind wir eins. Das ist aber nach meiner Erfahrung nicht die Einheit, von der die Bibel spricht. Einheit, so wie Gott sie versteht, hat mit Gleichschaltung nichts zu tun, wo alle alles gleich machen und Neues oder anderes als Bedrohung erlebt wird. Ich habe mal im Lexikon nachgeguckt, was bedeutet denn, wie ist denn da die Definition von Einheit? Und in meinem Lexikon steht, Einheit ist der Umstand, dass eine Sache einen einheitlichen Charakter hat, von einem Leitprinzip durchdrungen ist und dadurch von anderen Sachen unterschieden werden kann. Also auch da steht nicht, dass immer alles gleich ist, sondern hier ist von einem einheitlichen Charakter und von Leitprinzipien die Regeln, die letztendlich dazu führen, dass Einheit entsteht. Und wie gesagt, biblisch, so sehe ich das aus der Bibel heraus, bedeutet Einheit nicht, wir müssen alle gleich denken, sind völlig gleichgeschaltet. Nein, Einheit bedeutet, dass wir als Christen, obwohl wir unterschiedlich sind, Leitlinien oder ein Fundament haben. Ein Fundament haben, das unser Leben bestimmt. Und die Einheit, von der die Bibel spricht, ist eine Einheit in Vielfalt. Nicht in alles ist gleich. Aber es gibt ganz klare Leitlinien, die uns dazu bringen, dass wir eins sind. Und ich habe jetzt mal 4 davon rausgesucht, von denen ich meine, die sind sehr entscheidend. Punkt 1. Jeder von uns, wir alle haben denselben Ursprung. Jeder von uns, du und ich, wir sind gewollte und geliebte Geschöpfe Gottes. Egal wer du bist, egal was du gemacht hast, egal wie du dich fühlst, du bist ein von Gott geliebtes und geschaffenes Kind. Wir glauben daran, dass es einen Schöpfer gibt, der alles, was existiert, geschaffen hat und der es auch so geplant hat, wie er es geschaffen hat. Das ist kein Zufall, wie du bist. Dass du lebst, dass du so bist, wie du bist, ist kein Zufall. Gott hat dich genau so gewollt. Schon bevor du geboren wurdest, hat Gott dich geplant, lesen wir in Gottes Wort. Und selbst die Dinge an dir, die dir vielleicht manchmal nicht passen, hat er geplant. Wir sind ja so, dass wir uns oft wünschen, ach, wir möchten gern sein wie jemand anders. Ja? Vielleicht denkst du dir, ach, da ist jemand, der ist so schlau, ja, möchte ich auch mal so schlau sein. Oder vielleicht denkt jemand, ah, da vorne stehen Lobpreisleute, die können so toll singen, das möchte ich auch. Oder irgendeine andere spezielle Fähigkeit, die irgendjemand anders hat. Und das Problem dabei ist, dass wir dann oft auf den anderen gucken, aber nicht auf das, was Gott uns gegeben hat. Dass wir dann eigentlich gar nicht mehr unsere Fähigkeiten wahrnehmen, die Gott dir doch geschenkt hat, Und dann kommt es oft so, dann fühlen wir uns nicht so wertvoll, ja? Dann kommt Unzufriedenheit und wenn das weitergeht, kommt irgendwann Neid, weil der andere hat ja das, was ich haben will. Und das zerstört Einheit. Neid zerstört Einheit. Aber das ist völlig unnötig. Du und ich, jeder von uns ist so, wie er ist, von Gott gewollt. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten von Gott mitbekommen. Wir haben unterschiedliche Charaktere, Temperamente. Aber nichts davon ist weniger oder mehr wert. Es ist gleich. Es ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und Gott sagt am Ende der Schöpfung, es ist sehr gut. Und so ist es. Es ist sehr gut. Gott möchte, dass wir verstehen, dass er uns mit einem Ziel geschaffen hat. So wie wir sind. Egal wer du bist nicht mehr oder nicht weniger wertvoll als die Geschwister in deiner Gemeinde oder andere Leute. Und Gott hat für dich, hat dich so geschaffen, weil er einen ganz speziellen Plan für dein Leben hat, den auch nur du ausfüllen kannst. Wer von euch puzzelt gerne? Gibt es jemanden, der gerne puzzelt? Ich bin, glaube ich, zu ungeduldig dafür. Das ist nicht so ganz mein Ding. Aber hast du schon mal gesehen, dass Puzzleteile völlig gleich sind? Kommt eigentlich nicht vor, ne? Entweder haben sie eine andere Form oder sie sind anders bemalt. Weil die haben einen einzigen Platz, wo die hin können. Und nur wenn das Puzzleteil an diesen Platz kommt, wo es auch hingehört, wo der, der das geschaffen hat, das sich erdacht hat, dann wird das Bild vollständig. Genauso ist Gemeinde. Auch du bist so ein Puzzleteil. Nicht jeder hat dieselbe Ecke und selbe Kante wie du. Das ist auch gut so, weil dann würde das ja nicht passen. So wie ein Puzzleteil da mal so eine Ausbuchtung hat und da vielleicht mal so ein Stück, wo was, so ein Loch, sag ich jetzt mal, oder anders bemalt ist. Aber es hat seinen Sinn. Und so ist Gemeinde. Nicht alles ist gleich. Aber wenn sich alles zusammenfügt, dann gibt es das große Bild des Reiches Gottes. Paulus benutzt ein anderes Beispiel. Das kennen wir, glaube ich, alle. Paulus schreibt in Römer 12, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelnen ist auf den anderen angewiesen. Gott hat jeden von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Das ist genau dasselbe. Ja, auch mein Körper besteht ja nicht aus völlig gleichen Teilen. Mein Fuß sieht nicht genauso aus wie meine Hand. Gott sei Dank. Sieht, glaube ich, ein bisschen merkwürdig aus. Und die inneren Organe haben alle eine völlig unterschiedliche Aufgabe. Aber jeder erfüllt seine Aufgabe. Und wenn jetzt ein Organ sagen würde, nee, ich bin nicht das Herz, das stört mich. Ja, es würde nicht funktionieren. Und genauso ist Gemeinde. Wir haben alle denselben Ursprung. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist, und das ist gut so. Und das darfst du auch so sagen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht auch teilweise in unserem Charakter oder in unseren Fähigkeiten Veränderungen brauchen. Das ist trotzdem so. Die Bibel nennt das geistliches Wachstum oder Heiligung. Aber das bedeutet eben nicht, dass du so werden musst wie jemand anders, sondern du darfst so bleiben, wie du bist und darfst dem Geist Gottes die Möglichkeit geben, das noch zu verbessern, was in dir ist. Und ich muss gestehen, bei mir gibt es da noch eine ganze Menge, da hat er noch eine ganze Menge zu tun. Aber ich weiß, dass Gott dran ist und das ist das Wichtige. Und was auch wichtig ist, dass auch wir dran bleiben. Dass wir dem Geist Gottes die Möglichkeit geben, uns zu heiligen, zu verändern. Das war Punkt 1. Punkt 2, was wir auch alle gemeinsam haben und uns eins macht, wir sind alle erlöste Sünder. Keiner von uns könnte behaupten, er hätte es verdient, erlöst zu werden, ein Kind Gottes zu sein. Wir haben das gerade gefeiert, das Abendmahl. Römer 3, Vers 22, auch eine ganz berühmte Stelle, denn es ist kein Unterschied, es haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt, allein durch Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Alle haben wir gesündigt. Keiner von uns kann sagen, Gott, hast du echt Glück, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Kann keiner von uns sagen. Dass wir Kinder Gottes sind, ist allein die Gnade Gottes. Ich habe mal von jemandem eine interessante Definition gehört, und zwar von dem Unterschied zwischen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Gnade. Der hat gesagt, fand ich toll, Gerechtigkeit ist, wenn ich das bekomme, was ich verdient habe. Ja, wenn ich arbeiten gehe, dann bekomme ich Lohn, und den habe ich verdient für meine Arbeit. Das ist Gerechtigkeit. Barmherzigkeit, hat er gesagt, ist, wenn ich mehr bekomme als das, was ich verdient habe. Also wenn mir jemand etwas darüber hinaus gibt, was ich eigentlich nicht unbedingt verdient habe, dann ist das Barmherzigkeit. Das ist auch etwas, was Gott tut. Aber Gott tut noch mehr, nämlich Gnade schenken. Und er hat gesagt, Gnade ist etwas, was ich niemals verdienen könnte. Wenn mir jemand etwas gibt, was ich niemals verdienen könnte, egal wie ich mich anstrenge, dann ist das Gnade. Und das ist das, was Gott gemacht hat. Gott hat uns, dir und mir, ein neues Leben geschenkt und seine Kindschaft, etwas, was wir nie aus eigener Kraft hätten schaffen können. Völlig unmöglich. Wenn wir das verstehen, dass jeder von uns ein einzigartiges Geschöpf Gottes ist und dass Gott dich so genau so gewollt hat, wie du bist, und dass wir alle gleich sind, nämlich begnadigte Sünder, dann schafft das schon Einheit. Das ist ein Fundament, auf dem Einheit entsteht. Weil dann können wir unseren Nächsten so akzeptieren, wie er ist, und wir können uns so akzeptieren, wie wir sind. Wir brauchen nicht neidisch zu werden, auf andere zu schauen. Wir sind unterschiedliche Glieder an einem Leib oder unterschiedliche Puzzleteile an einem Bild. Und wenn wir das leben, wenn wir das wissen, wenn wir darin leben, dann entsteht Einheit. Wenn jeder von uns den von Gott gewollten Platz einnimmt und dem anderen seinen Platz zugesteht, den Gott ihm gegeben hat. Es gibt aber noch etwas Drittes, was wir alles eins haben. Das Dritte ist, wir haben alle dieselbe Aufgabe oder Berufung. Die Berufung, und ich meine jetzt nicht, dass der eine im Lobpreisteam ist und der andere vielleicht predigt und der Dritte vielleicht für Essen sorgt oder sowas. Nein, was ich meine ist, die Berufung, das Reich Gottes zu bauen, das hat jeder Christ. Das ist etwas, was Gott möchte. Er möchte, dass du und ich als dieses Puzzleteil, als dieser Teil des Leibes uns dieser Aufgabe stellen, das Reich Gottes zu bauen. In Epheser 4 schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich der gefangenen Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, zu der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geiste durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch allen und in allen. Interessant finde ich hier, dass Paulus die Gemeinde dazu ermahnen muss. Also scheint es auch da schon so gewesen zu sein, dass da nicht immer alles so mit der Einheit so wirklich gut funktioniert hat. Die Berufung, die wir alle haben, ist, das Reich Gottes zu bauen. Oder, wie es im Neuen Testament auch anders ausgedrückt wird, Licht und Salz für diese Welt zu sein. Das ist das, was Gott möchte. Und Paulus beschreibt auch hier Schritte, die dort zu gehen sind. Und er sagt nämlich, wir sollen diese Berufung in dieser Berufung würdig wandeln. Und da steht als erstes in Demut. Demut verstehen wir auch öfter falsch. Demut bedeutet nicht, dass ich denke, ich kann nichts und ich trage meinen Kopf fast am Boden erniedrige mich selbst, sondern bedeutet, ein geheiligtes Selbstbewusstsein zu haben. In dem Wort Demut steht das Wort Mut. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes, als die Stärke, aber auch die Schwächen zu kennen, zu erkennen, wo die Grenzen sind und auch die Stärken und die Grenzen des anderen zu akzeptieren. Dass wir erkennen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Dass nicht einer der große Zampano sein kann und alle anderen, ja, die laufen unter ferner Liefen. Nein, wir brauchen uns gegenseitig. Das ist Demut. Das zweite nennt er hier Sanftmut, und das finde ich auch ein schönes Wort. Das heißt nämlich wörtlich, wohlwollend dem anderen gegenüber zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. Ihr kommt in eine Gemeinde und ihr freut euch, die Leute zu sehen, und ihr wollt dann jemanden begrüßen und der guckt weg. Was denken wir dann? Boah, der mag mich nicht. Der hat irgendetwas gegen mich. Das wäre manchmal so die rein menschliche Reaktion. Oder denken wir wohlwollend? Der hat vielleicht im Augenblick was anderes im Kopf. Vielleicht hat er irgendwas zu tun. Ja? Vielleicht ist es der Pastor, der gerade noch darüber nachdenkt, habe ich jetzt alles fürs Abendmahl richtig hergestellt? Sind die Folien alle da? Und. Der hat dich also nicht absichtlich übersehen, sondern der hatte einfach in dem Augenblick was anderes im Kopf. Wofür entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns, grimmig zu sein, zu sagen, boah, nee, den grüße ich aber jetzt das nächste Mal auch nicht. Das ist jetzt vorbei. Der hat mich nicht gegrüßt, mache ich auch nicht. Keine Einheit. Oder erkennen wir, gut, vielleicht ging es ihm auch einfach nicht gut. Und dann beten wir für den und grüßen ihn das nächste Mal genauso freundlich wie vorher. Da entsteht Einheit. Also sanftmütig oder wohlwollend dem anderen gegenüber. Wie reagieren wir? Fühlen wir uns angegriffen, geärgert oder denken wir positiv über den anderen? Gott möchte, dass du eine positive Haltung, eine wohlwollende Haltung gegenüber anderen hast. Und dann schreibt Paulus hier noch etwas von dem, das ist auch oft so unser Problem, Langmut oder anders gesagt Geduld. Gott ist so geduldig mit mir und mit dir. Wenn nicht, weiß ich, wäre ich schon lange tot. Im Alten Testament lesen wir öfter, dass jemand gesündigt hat und dann fiel Feuer vom Himmel. Ich bin so froh, dass das heute nicht mehr so ist, weil ich wäre nicht mehr hier. Dieses Feuer hätte mich schon längst erwischt. Gott ist geduldig mit dir und mit mir. Und Gott möchte, dass wir das auch sind. Dass wir geduldig sind. Wie schnell werden wir ungeduldig, wenn der andere uns nicht versteht oder anders handelt, als wir es gerne hätten? Gott hat Geduld mit dir. Selbst wenn wir mal versagen, er glaubt an dich und an mich. Und dann kommt eine ganz wunderbare Aussage, die dort im Epheser gemacht wird. Ertraget einander in Liebe. Ertragen, das heißt ja eigentlich schon, dass das was ist, wo es manchmal ein bisschen schwer fällt. Und das ist so. Wir sind eben als Gemeinde kein so homogene Gruppe, dass eben immer alles gleich ist, sondern Gott hat uns eben in dieser Unterschiedlichkeit zusammengeführt. Und da kann es schon mal sein, dass einem der eine ein bisschen auf, dass man nicht versteht, warum der andere das so macht. Aber du sollst dann dich nicht von ihm abwenden, sondern du sollst ihn in Liebe tragen. Das finde ich ein schönes Wort, tragen. In der Gemeinde menschelt es. Geraten Meinungen aneinander. Aber trotzdem dürfen wir uns und sollen wir uns in Liebe tragen. Und dieses Wort tragen finde ich so schön. Wenn ich so daran denke, wie ich meine Kinder, als sie klein waren, oder jetzt den Jüngsten, den kann ich immer noch, wenn der irgendwo hingefallen ist oder wenn irgendwas war und ich nehme ihn auf den Arm und trage ihn, wie beruhigt die dann werden, Kinder? Wie gut denen das tut? Und dann kann man sie an einen anderen Ort tragen, ja? Und das ist vielleicht auch das, was Gott möchte. Wenn du siehst, dass es jemand anders schlecht geht oder dass irgendetwas schief läuft, dann ertrage ihn. Trage ihn im Gebet. Das ist etwas, was Gott möchte. Und dann steht da noch, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Hier steht was von befleißigt. Das heißt, da müssen wir aktiv werden. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Der Geist Gottes ist ein Geist der Einheit. Das ist sein Wesen. Und er lebt in dir und in mir. Und er möchte diese Einheit schenken in uns. Wir Menschen sind ja in der Regel eher so Egoisten. Denken an uns zuerst, sind auf unseren eigenen Vorteil bedacht, schnell neidisch oder zornig. Das ist unser natürliches Wesen. Aber der Heilige Geist wohnt mit seinem Wesen in dir und in mir, das eben langmütig, sanftmütig, demütig ist. Und das sollen wir bewahren, sollen wir festhalten. Und das geschieht, wenn wir den anderen so akzeptieren, wie er ist. Dann entsteht nämlich Frieden. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben sagen. Kurz nachdem ich gläubig geworden bin, bin ich von jemandem, der auch in der Gemeinde war, eingeladen zu einem Heavy-Metal-Konzert. Ich muss sagen, Heavy-Metal ist nicht meine Musik. Überhaupt nicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, ach komm, der ist nett, gehst du mal mit. Und dann bin ich bei diesem Konzert gewesen und ihr kennt vielleicht Leute, die Heavy Metal machen. Die sind alle sehr schwarz angezogen, ganz lange Haare und also das ist irgendwie nicht so ganz meine Art. Und da diese ganze Lokalität war voll und dann fingen die an mit ihrer Musik. Und ich dachte, ach du dickes Ei, wahnsinnig laut, dieses Brüllen im Singen ist einfach nicht mein Ding. Und ich habe schon gedacht, das können doch keine Christen sein. Und dann passierte Folgendes. Während denen, die so Lieder spielten, immer ab nach 2, 3 Liedern hörten die auf und jeder dieser Sänger gab ein Zeugnis, was Gott in seinem Leben getan hat. Und diese Zeugnisse waren super. Und dann kamen wieder die nächsten Lieder und ich musste meine Meinung über die Leute komplett verändern. Das waren super Christen. Und was dann am Ende dieses Konzert, die Gruppe hieß übrigens No Longer Music. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gehört hat. Kennst du? Ja, kennst du. am Ende dieses Konzertes haben die einen Aufruf gemacht. Und da sind tatsächlich Leute nach vorne gegangen. Und in dem Augenblick musste ich wirklich Buße tun. Und musste sagen, boah, diese Leute hätte ich nie erreicht. Weil das ist nicht mein Klientel. Die hätten mich überhaupt nicht ernst genommen, wenn ich ihnen von Jesus erzählt hätte. Aber die Jungs, die haben die ernst genommen. Und da haben sich Leute bekehrt in diesem Konzert. Das Band der Einheit. Wenn wir nicht über andere herziehen oder urteilen, sondern sie so lassen, wie sie sind, weil Gott sie so gemacht hat. Und dann kommt eben noch diese Aufzählung, wir sind ein Leib, ein Geist. Eine Hoffnung der Berufung, ein Glaube, eine Taufe. Das ist alles das, was der Heilige Geist uns schenkt, um Einheit zu machen. Und jetzt kommt noch der vierte Teil, die vierte Sache, die wir eins haben. Wir alle leben in derselben Hoffnung. Das Ziel aller Kinder Gottes ist es, die Ewigkeit mit Gott zu erreichen. Stimmt's? Oder möchte irgendjemand von euch das nicht? Ich glaube nicht, ne? Das ist unser Ziel. Da arbeiten wir darauf hin. Da hoffen wir drauf. Auch wenn der Weg von dahin für jeden von uns komplett individuell ist. Wenn ich dir meine Lebensgeschichte erzähle und wenn du mir deine erzählst, werden wir feststellen, völlig unterschiedlich. Aber das Ziel ist gleich. Wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin. Und auf diesem Weg brauchen wir uns gegenseitig. Sollen wir uns gegenseitig helfen und unterstützen, damit alle das Ziel erreichen. Und auch hier gibt es keinen Unterschied in der Ewigkeit. Es gibt keinen zweitrangigen Himmel. Es gibt einen Himmel, eine Gemeinschaft mit Gott. Und das wird eben die Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes sein. Und dort wird kein Leid, kein Klagen, kein Schmerz und kein Neid mehr sein, sagt die Bibel. Wenn wir darin leben, erleben wir Einheit. Eine Einheit, die keine Gleichschaltung ist, sondern eine Einheit in Vielfalt, die geprägt ist durch gegenseitige Akzeptanz, Respekt und Wertschätzung. Einheit ist in Vielfalt. Das ist das, was Gott durch seinen Geist schenken möchte. Ich fasse jetzt noch mal ganz kurz zusammen. Einheit, wie Gott sie meint, bedeutet nicht Gleichschaltung. Du musst nicht genauso werden wie ich und ich muss nicht genauso werden wie du. Sondern Einheit entsteht, wenn wir erkennen, dass wir denselben Ursprung haben, dass wir Geschöpfe Gottes sind, die so gewollt sind, wie Gott sie geschaffen hat, dass wir alle begnadigte Sünder sind und keiner eigentlich es selbst verdient hat, dass wir dieselbe Aufgabe oder Berufung haben, nämlich das Reich Gottes gemeinsam zu bauen, und dass wir alle dasselbe Ziel haben, nämlich die Herrlichkeit bei Gott. Das ist Einheit. Und das ist eine Einheit, die jedem Einzelnen noch Individualität zugesteht. Diese Einheit zu erreichen bedeutet, dass jeder von uns seinen Teil dazu beitragen muss. Jeder. Indem wir die richtige innere Haltung zu uns und zu unseren Geschwistern gegenüber einnehmen und erkennen, dass wir uns gegenseitig brauchen. Jeder soll seinen eigenen Platz in der Gemeinde ausfüllen, um gemeinsam die Berufung zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Das ist das, was die Bibel unter Einheit versteht. Und das wünsche ich mir, dass das immer mehr wächst. In mir und in uns allen als Gemeinde. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so großartige Dinge schenkst, auch durch deinen Heiligen Geist, durch dieses neue Leben, das du uns gibst. Danke, dass wir in Einheit als Gemeinde zusammenleben dürfen, ohne dass wir komplett alle gleich sein müssen. Danke, dass du uns individuell geschaffen hast, so wie wir sind, und dass du jedem von uns eine Aufgabe und einen Platz geben möchtest, Herr. Und ich bitte dich, dass wir alle, Herr, einfach diesen Platz finden, diese Aufgabe einnehmen, damit dein Reich gebaut wird, Herr. Dir gebührt dafür alle Ehre und aller Lob. Amen.